Also wir sitzen tatsächlich zweimal die Woche zusammen, montags und donnerstags, und besprechen da einfach Themen, die so gerade aufkommen. Das kann irgendwie sein, was den Außenauftritt angeht. Im Marketing machen wir relativ viel aktuell. Kann aber auch irgendwie interne Entscheidungen geben. Und wenn es eine Sache ist, über die man irgendwie diskutiert, dann ist es am Ende wirklich ein Abstimmungsverfahren auch. Also bei 5 hast du immer eine Mehrheit. Das ist ganz gut.
Das ist cool, ja.
Ja, und insofern, wir sprechen wirklich offen über die Themen. Und wenn aber einer starke Bauchschmerzen mit hat und die auch gut begründen kann oder sowas, findet der natürlich auch bei uns Gehör.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute habe ich wieder spannende Gäste für euch eingeladen. Es geht um eine Firma mit 5 gleichberechtigten Geschäftsführern in einem jungen Unternehmen. Und ganz ehrlich, für viele klingt das, glaube ich, erstmal nach heillosem Chaos. In dem Fall ist es aber eine Erfolgsgeschichte und deshalb möchte ich mal mit den Jungs sprechen. Das sind konkret nicht alle 5, aber 2 davon. Stefan Kröcher und Moritz Kelch von Zukunft Finanz. Und mich interessiert vor allen Dingen eines, wie schafft man es, zu 5 ein Unternehmen aufzubauen und zu führen, ohne sich dabei gegenseitig zu zerlegen? Warum funktioniert das bei den Jungs und woran viele ja scheitern? Und deshalb lass uns da einfach mal direkt reingehen und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Moritz und lieber Stefan.
Hallo. Hi.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Stefan, am besten machst du den Aufschlag einmal. Wie bist du denn überhaupt in die Branche gekommen? Wo war denn der Punkt, wo ihr euch über den Weg gelaufen seid?
Ja, ich fange mal einen Ticken davor an. Also ich bin 84er Jahrgang, also 41 Jahre alt oder jung. Bin so ein bisschen der Silberrücken bei uns im Unternehmen, lang verheiratet, Kinder. Bin Kind des Ruhrgebiets, aus Bochum kommt und habe dann auch in Bochum studiert als Diplomökonom, dann 2009 abgeschlossen. Für alle, die es nicht mehr kennen, Diplom war das Pendant zu dem, was heute man wahrscheinlich Master nennen würde. Und Ökonom ist im Prinzip Betriebswirt und Volkswirt zusammen. Ne? Für mich war die Perspektive, schon damals im Studium Angestellter zu werden, nicht so richtig interessant. Deswegen habe einfach zu viel familienseitig aus dem Angestelltenverhältnis gehört und erlebt, dass ich sagte, hey, das tue ich mir nicht an. Und da habe ich schon im Studium im Prinzip angefangen, so ein bisschen nebenbei selbstständig Geld zu verdienen, aber mit einem ganz anderen Thema, also mit dem Programmieren von Webseiten tatsächlich. Und bin in die Branche eigentlich erst darüber gekommen, dass ich einen Makler, der in einem Strukturvertrieb tätig war, kennengelernt habe. Und dadurch hat sich für mich so die Perspektive der Branche irgendwie eröffnet, weil ich kannte es vom Hause aus eigentlich immer nur den DVK-Vertreter auf der Couch bei uns und die Sparkasse, wo man so hingegangen ist. Das war nicht so mein Zielbild, obwohl ich halt jemand bin, der sehr gerne mit Menschen arbeitet. Als ich dann dieses Thema Maklertum für mich kennengelernt habe, war das für mich eine echte Perspektive. So habe ich dann dort 2009 angefangen, meine Laufbahn. War da recht erfolgreich. Nach 3 Jahren im Strukturvertrieb auch Top 3 in dem Vertrieb, was die Produktivität angeht. Und dann wurde mir, wie es immer im Strukturvertrieb natürlich so ist, nahegelegt, hey, multipliziere dich mal, sorg mal dafür, dass andere das auch können, bauen ein Team auf und so weiter und so fort. So. War eine super spannende und lehrreiche Zeit. Das habe ich dann auch angenommen, diese Herausforderung, und habe dann angefangen, mein eigenes Team aufzubauen. Bin dann irgendwann von Bochum nach Dortmund rübergegangen, weil ich nicht so der Typ bin, der gerne Büro 2 im gleichen Standort sein wollte. Da habe ich den werten Moritz und auch die Mehrheit der anderen Kollegen, die heute unser Team bilden, schon kennengelernt und habe dann nach und nach stabil, langsam, stetig mein Team weiter aufgebaut. Einmal die Strukturvertrieb zusammen gewechselt. Ja, und dann irgendwann im Jetzt angekommen, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber vorher wird mich noch interessieren, Moritz, wie war denn dein Weg, bevor dir der Stefan das erste Mal über den Weg gelaufen ist?
Ja, tatsächlich relativ ähnlich. Also ich bin nicht ganz so alt wie der Stefan, 95 geboren.
Ist ja schon extrem alt,
der Stefan. Ja, wirklich, ne?
Ja.
Ich habe aber tatsächlich auch in Bochum studiert, Wirtschaftswissenschaften, und hatte da im zweiten Semester, glaube ich, mal eine Vorlesung bei Professor Paul. Da ging es um Kapitalmarkttheorie. Das heißt also das Thema so Geldanlage, Portfoliostreuung und die Theorien dann dahinter. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dann da selber mal angefangen mit einem kleinen Depot und durfte das dann auch nach und nach für meine Eltern so ein bisschen managen. Hatte da also wirklich Freude dran, habe gemerkt, so das liegt mir, das könnte ich mir vorstellen in dem Bereich. Und dann wurde ich tatsächlich gegen Ende des Studiums vom Standort Bochum des alten Strukturvertriebs auf dem Campus mal angesprochen, hatte mir das dann angehört. Hatte mich da aber noch nicht dafür entschieden, irgendwie in die Branche zu gehen, habe dann aber gesehen, die gleiche Firma gibt's auch in Dortmund. Da war dann Stefan quasi tätig, dann haben wir ein paar Mails ausgetauscht, ein paar Mal gesprochen, haben festgestellt, könnte irgendwie passen zusammen. Und dann ging es tatsächlich bei mir nach dem Studium auch direkt mit der Selbstständigkeit los, aber quasi dann in der Organisation bei ihm
noch. Das heißt, du bist eigentlich aus dem fachlichen Interesse rausgekommen. Ne? Viele kommen ja in die Branche, auch im Strukturvertrieb, glaube ich, ist oft am Anfang die Motivation, da habe ich doch auch die Möglichkeit, schnell was auch finanziell zu erreichen. Aber dich hat mehr das fachliche, das Thema Kapitalmarkt da angesprochen.
Genau, also vor allem eigentlich das Thema tatsächlich. Zieht sich auch so durch bei mir. Ich bin so bei uns der, der sehr, sehr akribisch ist, sehr tief in die Bedingungen eintaucht und auch hier und da mal Produktempfehlungen gibt oder die Mailvorlagen schreibt.
Inzwischen auch bei Versicherung dann also.
Ja, genau, richtig, ja. Also die Liebe zum Detail quasi.
Ja, okay. Und Stefan, du hast gesagt, du kanntest die Branche, die Versicherungsbranche von außen, hauptsächlich dann von Ausschließlichkeitsvertretern, sag ich mal. Wie war denn so dein Image darüber? Weißt du das noch?
Ja, also die Ausschließlichkeit hatte bei mir nie so ein richtig gutes Bild, weil ich für mich immer das Gefühl hatte, dass das muss irgendwie anders oder besser gehen. Und ich muss zugeben, ich habe zeit meines Lebens bis ins Studium hinein diese ganz unabhängige und Maklerschiene überhaupt gar nicht als existent wahrgenommen. Also die gab es für mich nicht. Und erst als das so mir bewusst wurde durch diesen Strukturvertriebler, Makler, der mich halt kennengelernt hat, dass es da noch was anderes gibt, bin ich erstmal ganz selbstverständlich bei dem Kunde geworden. Das war so der erste Schritt, ne? Im Studium klassisch, die ersten Dinge so geregelt.
Was war da so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt anders beim Makler? Also wenn du es noch weißt, wirklich aus deiner Verbrauchersicht damals, nicht aus der heutigen fachlichen Sicht, dass man sagt, ja, unabhängig und so.
Ne, das war schon die gleiche Sicht sogar damals, weil ich halt das Gefühl hatte, ich bin halt nicht beschränkt auf 2, 3, 4 Produkte von irgendjemandem, wo ich nicht weiß, ob es wirklich die besten sind. Und ich bin jemand, der recht, ich sag mal auch nicht Mozes beschreibt, ins Detail geht, aber ich habe schon einen Anspruch drauf, dass ich das Beste haben will, was möglich ist, ein Stück weit. Also ich würde es wahrscheinlich dafür nicht AGBs lesen, aber ich muss zumindest das Gefühl kriegen, ich bin gut ausgestattet. Und das Gefühl hatte ich bei dem ausschließlichen Bereich halt von vornherein per se nicht. Ne? Kann auch ein Klischee gewesen sein, es war damals nicht fachlich begründet, es war einfach das Gefühl, kann ja nicht ideal sein, weil es halt ausschließlich ist. Ne? So, und für mich hätte das dann halt beruflich die Schwierigkeit gebracht, dass ich halt ein sehr idealistischer Typ bin. Und wenn ich halt subjektiv das Gefühl habe, ich kann nicht das Beste am Kunden tun, was ich möchte oder könnte, ist so ein Eindruck, wie gesagt, dann kann ich das nicht verkaufen. Dann ist da nicht, ne? Ich muss halt als Vertriebler im Geiste, wo ich was verkaufen kann, wo ich voll und ganz zu 100 bis 1000% dahinter stehen kann. Das war bei mir aus meiner Wahrnehmung damals nur in der Freiheit sozusagen möglich. Ne?
Okay. Und was war denn der konkrete Auslöser, dass ihr dann gesagt habt, bisher hatten wir als Rahmen einen Strukturvertrieb, der uns ja viel abgenommen hat sicherlich so im täglichen Doing, dass ihr euch auf den Beratung und Verkauf konzentrieren konntet, dass ihr gesagt habt, wir machen unser eigenes Ding?
Ja, also ich glaube, bei uns im Team wurde der Unmut irgendwann immer größer, eigentlich kann man so sagen. Da wurden ein paar Entscheidungen von oben getroffen, wo man nicht so wirklich Mitspracherecht hatte dann auch. Und wir hatten uns einfach noch ein bisschen mehr Freiheit auch, glaube ich, vorgestellt. Das heißt also, dass wir mehr selber entscheiden können, schneller entscheiden können dann auch. Wir haben tatsächlich auch immer Vorschläge eingebracht, um vielleicht bestehende Sachen nochmal zu verändern. Also es war nicht so, dass wir nicht bleiben wollten, sondern einfach vielleicht in einem anderen Setting auch. Das hatte sich aber nicht ergeben und in Dortmund waren wir auch wirklich ein Standort, der fachlich schon stark war. Wir waren für viele Onboarder dann auch immer Trainer für verschiedene Segmente dann quasi. Stefan macht immer noch Baufinanzierung zum Beispiel auch bei uns. Ich habe mit dem Benjamin Krankenversicherungspart gemacht. Also wir hatten immer sehr, sehr viele, ein sehr kompetentes Team eigentlich da an der Seite. Und diesen Unmut haben wir immer mal wieder geäußert, so dass man dann nicht mehr zusammenbleiben konnte. Und dadurch, dass das aber dass wir verdiente Mitarbeiter waren und beide eigentlich wussten, was wir aneinander hatten, war der Abgang auch relativ sanft eigentlich. Ne? Also wir durften unsere Kunden informieren über den Wechsel und das war zumindest dann wenigstens ein schönes Ende, wenn man das auf der Ebene so besprechen kann.
Aber verstehe ich nur, wenn der eine sagt, mir ist wirklich diese Freiheit der Entscheidung wichtig, der andere sagt, ich fuchse mich gerne in die Details rein. Und natürlich kriegst du in der Struktur eher die Lösungen mal sehr an die Hand gelegt, als dass du das dann ganz alleine entscheidest, dass es dann sich irgendwann etwas zu eingeschränkt einfühlt. Klingt für mich nachvollziehbar, ne? Und das muss ja gar nicht dann das Unternehmen falsch sein, sondern es passt halt dann irgendwann nicht mehr. Es hat quasi rausgewachsen, so fühlt sich das an.
Genau, also ich glaube, für den Start in der Branche ist das wirklich super. Also da machen auch, finde ich, die Strukturvertriebe einen tollen Job, dass sie einfach noch immer die Leute anwerben, motivieren und begeistern für die Branche. Und aus meiner Sicht sollte man aber mal nach 2, 3, 4 Jahren noch überlegen, ob das immer noch der richtige Standort für einen selbst ist. Es gibt sicherlich Leute, die sind da extrem glücklich. Aber über diesen Tellerrand hinauszuschauen, ist, glaube ich, auch immer mal wichtig, weil oft weiß man ja gar nicht, was gibt's denn da noch eigentlich alles. Ne?
Jetzt ist ja nicht so, dass bei euch dann, Stefan, du gegangen bist und dein Team genommen hast und das blieb in der gleichen Struktur, sondern ihr habt zusammen gegründet, ihr seid gleichberechtigt Geschäftsführer. Wie kam es dazu? Also wer hatte die Idee einerseits und warum habt ihr das so gemacht und nicht in der bisherigen Form?
Naja, im Endeffekt hat man ja im Team, weil wir echt auch ein sehr integriertes und ein sehr starkes Team zueinander waren, irgendwann das Gefühl gehabt, wie gesagt, wir müssen was verändern. Ne? Und Einzelne haben dann den initiativen Schritt gegangen, sozusagen zu sagen, hey, weißt du was, wir wollen jetzt irgendwie raus, wir machen was Neues, wir wollen gehen, ne? Und dadurch hat sich dann natürlich auch der Dialog zwischen uns ergeben. Irgendwie war dann relativ schnell klar, ja, jeder für sich entscheidet zu gehen. Und wenn wir dann gehen, dann kann man auch, weil wir uns ja alle gut fanden gegenseitig, kann man wieder sagen, wir machen was zusammen. Und für mich war das klar, dass mit dem Gehen aus dem Strukturvertrieb, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Nicolas, französische Aufgaben auf einen zukommen. Und ich glaube, es tut gut, wenn man diese Mehraufgaben, die sich im Einzelnen dann ergeben, auch verteilt auf verschiedene Schultern. Sowohl was die organisatorischen Aufgaben angeht, als auch was so fachliche Spezifikationen und Spezialisierungen angeht. Und dadurch war das für uns eine total, ich sag mal, gewinnbringende Idee, das dann quasi auch zusammen wieder zu tun. Weil, wie gesagt, menschlich zueinander, miteinander ein absolut tiefes Vertrauensverhältnis immer hatten und haben. Ja, und es passte einfach, ne? Und dann kam das so.
Gab's da den Punkt, wo ihr gemerkt habt, also viele träumen von der Selbstständigkeit, gerade wenn sie in einer Struktur sind, denken, vielleicht kann ich mein eigenes Ding machen. Aber seid ihr da irgendwo auch auf dem Boden der Realität aufgeschlagen mal, dass ihr sagt, das sind Dinge, die haben wir so gar nicht gesehen, dass das jetzt wir alles selber machen müssen, dass das ja vorher abgenommen wurde. Und habt ihr euch da vielleicht auch von externen Unterstützung oder Rat geholt, um dann da möglichst schnell in ein stabiles Setting zu kommen?
Da haben wir uns schon eine Zeit lang informiert, irgendwie, okay, wie machen wir das jetzt zum Beispiel mit dem Anbindung? Nimmt man einen Pool, macht man nur Direktvereinbarung, sind dann auch schnell auf die FEMA gestoßen, ist ja eine Genossenschaft letztendlich, den Ansatz fanden wir sehr, sehr gut, nutzen auch dann deren Maklerverwaltungsprogramm und die haben schon gut unterstützt auch. Also da hatten wir dann einen Ansprechpartner, der war hier und da mal vor Ort. Das Juristische haben wir quasi mit Anwälten und Notaren dann immer mal geklärt, was so die Gesellschafterverträge quasi anging. Natürlich merkt man dann hier und da, das geht dann doch ein bisschen langsamer, als man sich das erhofft. Ne? Also alles, was dann irgendwie behördliche Aufgaben waren. Ne? Ich weiß noch, das war irgendwie die Zuteilung von irgendeiner Steuernummer, glaube ich. Da musste eigentlich jemand nur noch auf den Knopf klicken, dass sie auch erstellt wird. Aber das wurde dann nicht gemacht. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig. Und das haben wir aber auch zum Glück vorher gelernt, dass wir da eine gewisse Resilienz auch aufbauen. Ne? Also ich habe da tatsächlich einen sehr schönen Podcast zugehört, Modern Medicine. Grüße gehen raus an Alessandro Falcone da an der Stelle. Da ging es um psychische Gesundheit und da war das Thema Resilienz quasi. Ne? Und das kommt ja vom lateinischen resiliere. Das heißt sowas wie zurückfedern oder eine Sache, die nicht anhaftet. Ne? Also dass eine Sache dich vielleicht mal kurz aus der Bahn bringen kann, ist okay, aber es ist wichtig, schnell wieder stabil halt zu werden. Ne? Und das lernt man im Unternehmertum fast täglich, würde ich sagen, dass es immer mal wieder eine Stelle gibt, wo du merkst, ja, es hätte eigentlich anders laufen sollen, aber gut, jetzt ist es so, also muss ich mich darauf fokussieren.
Was waren so die... Ja, Stefan?
Wir sind alles auch recht organisierte Leute. Das heißt, wir haben uns schon viel Sachen vorher zurechtgelegt. Und Moritz hat gerade schon diesen Pool, also in dem Fall die FEMA als Organisation angesprochen. Kann ja auch ein anderer Name jetzt statt stellvertretend für stehen. Da ist ja das Gute immer, das hilft an der Stelle total, dass viele Dinge ja schon grundsätzlich gelöst sind. Es gibt ja die Poolanbindungen, es gibt die geregelten Strukturen dort. Das heißt, man kann dort auf eine vorgefertigte Teilstruktur zurückgreifen und entwickelt die dann quasi für sich unternehmensindividuell quasi weiter durch Direktvereinbarung und so weiter und so fort. Das heißt, man kommt durch die Nutzung von einer solchen Struktur, eben wie in einem Pool, relativ schnell in die Handlungsfähigkeit dann doch. Das, was dann eher Stress ist, genau was Moritz gerade sagte, die staatlich-bürokratische Ecke.
Die Ecke, aber das Thema zwischen euch, also das ist ja doch eine Veränderung, ist, wenn ich vorher eine, sag mal, in Anführungsstrichen hierarchische Struktur habe und plötzlich bin ich 5 gleichberechtigte Geschäftsführer, da gab es erstmal in dieser Gründungsphase überhaupt gar keine Reibereien, das hattet ihr gar nicht im Fokus.
Nee, also ich glaube, ich kann auch sagen, dass ich nie so dieser hierarchische Führer in der Gruppe war, sondern ich habe das immer eher sehr kollegial und gemeinschaftlich alles organisiert. Auch das sicherlich ein Teilfaktor, warum wir halt auch so gut zusammenpassen. Dadurch war der Sprung, glaube ich, jetzt gar nicht so groß in der Hinsicht. Ne? Klar, wir mussten uns einen Modus überlegen, wie wir dann zu 5 Entscheidungen treffen, das ist logisch. Ich habe ja nie von oben herab geführt sozusagen, ne, sondern immer eigentlich das Team in alles einbezogen. Da hatten wir eine zumindest vergleichbare Situation, wo ich sicherlich das Entscheidungsrecht am Ende hatte, da keine Frage, aber hatten wir vorher auch schon. Ne?
Ja, und das wäre meine Frage nämlich gewesen, wie trefft ihr denn heute Entscheidungen? Also habt ihr da so klare Regeln, alles muss einstimmig sein oder jeder für seinen Bereich oder wie läuft das bei euch?
Also wir sitzen tatsächlich 2x die Woche zusammen. Montags und donnerstags und besprechen da einfach Themen, die so gerade aufkommen. Das kann irgendwie sein, was den Außenauftritt angeht. Marketing machen wir relativ viel aktuell. Es kann aber auch irgendwie interne Entscheidungen geben. Und wenn es eine Sache ist, über die man irgendwie diskutiert, dann ist es am Ende wirklich ein Abstimmungsverfahren auch. Also bei 5 hast du immer eine Mehrheit. Das ist ganz gut.
Das ist cool, ja.
Und insofern, wir sprechen wirklich offen über die Themen. Und wenn aber einer starke Bauchschmerzen mit hat und die auch gut begründen kann oder sowas, findet der natürlich auch bei uns Gehör. Ja, weil
das gibt es da pro Bereich, also wie bei so einem Konzernvorstand, dann bestimmte Bereiche, wo einer den Hut für auf hat und das letzte Wort in seinem Bereich?
Ich würde sagen, beides gleichzeitig. Also wir haben schon die Bereiche verteilt, dass immer einer den Hut auf hat im Sinne von Informationsbeschaffung, Auswertung, Empfehlung. Aber die endgültige Entscheidung wird trotzdem basisdemokratisch mit 3 von 5 am Ende getroffen. Das Gute ist aber, dadurch, dass wir ja zueinander, ich sag mal, diese starke und auch gute Vertrauensbeziehung haben, folgt mehrheitlich eigentlich die Gruppe in der Entscheidung dann der Meinung desjenigen, der den Bereich vertritt, weil der natürlich meistens ja auch das gut begründen kann, warum er das so sieht. Ne? Also es ist fast immer bis jetzt eigentlich so gewesen, glaube ich, zu behaupten zu können. Daher ist es tatsächlich eine Mischung aus beiden Antworten. Klare Verteilung der Rollen und trotzdem am Ende Entscheidung ohne Vetorecht.
Was würde passieren, wenn morgen einer, warum auch immer, ob familiären Gründen oder inhaltlichen Gründen, jetzt sagt, ich steige aus, also habt ihr auch das vorher schon diskutiert und geregelt?
Ja, genau. Also wir haben ja durch den Weggang aus der alten Firma letztendlich gemerkt, was sind so die Punkte, über die man reden muss, wenn das mal so weit kommt. Und das haben wir auch tatsächlich festgehalten, notariell dann auch in den Verträgen. Und zum Beispiel auch gedacht, also weil wir halt schon familiäres Verhältnis untereinander auch haben. Zum Beispiel, wenn jetzt mal jemand länger krank ist oder aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit ausfällt, wie man den quasi trotzdem weiter versorgt kriegt. Ne? Also das haben wir, also klar, Vertrauen ist gut, aber sowas dann auch irgendwie nochmal nachlesen zu können oder schriftlich zu haben, haben wir uns dann im Vorhinein drum gekümmert.
Auch Ausscheidensregeln, ja.
Ja, es ist immer gut, in guten Zeiten darüber zu sprechen, damit es dann in schlechten Zeiten man sich einen festen Prozess halten kann. Ne?
Oh ja. So ist es, ja.
Ihr habt in eurem Slogan einfach, fair beraten, die 3 Stichworte. Was möchtet ihr mit dem Slogan in den Vordergrund stellen? Was steckt da dahinter?
Ja, Stefan? Ja, also ich meine, einfach ist ja der Begriff, der eigentlich sowohl auf das Inhaltliche, aber auch auf den Kunden bezogen werden kann. Es soll für den Kunden einfach sein, indem er eine komplexe Information einfach transportiert kriegt. Ne? So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Das heißt, wir bemühen uns mit der Akribie, die wir selber haben, und da ist Moritz sicherlich, hat er schon gesagt, einer der Führenden bei uns, dass wir die Sache so gut durchdringen und aufbereiten, dass wir sehr guten Gewissens dann Kunden das einerseits in der ausführlichen Dokumentation darlegen können, aber in der Einfachheit erklären können. Ne? Sodass derjenige dann aus der Einfachheit heraus in der Lage ist, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen oder zwischen verschiedenen Varianten in der Regel auch abzuwägen, die wir dem Kunden vorstellen. Ne? Und dadurch ist das dann eine faire Sache, ne? Weil wir reduzieren nicht im Sinne von Verfälschung der Wahrheit, ne? Das ist immer ganz wichtig, sondern wir vereinfachen im Sinne von Naja, wir klären es halt einfach. Das ist
es,
halt
es ist fair. Wahres Expertentum ist ja, wenn du komplexe Dinge einfach ausdrücken kannst und nicht, wenn du mit 27 unverständlichen Fachausdrücken um dich wirfst.
Ja, genau.
Das ist erstmal nachvollziehbar, weil ihr hättet ja drei beliebige andere Worte nähen können. Deshalb finde ich es spannend, warum ihr genau auf diese Worte gekommen seid. Aber dann verstehe ich schon mal einfach.
Genau. Es musste auch unter das Logo passen.
Ja, also das war dann besser, musste fair kommen, weil das nur vier Buchstaben.
Genau.
Nein, also
fair. Also fair, glaube ich, kann man auch ganz gut bei uns sehen, anhand von den Google-Bewertungen zum Beispiel. Wenn man sich die mal durchliest, die sind ja nicht einfach nur irgendwie drei Wörter, so alles super, sondern da geben sich die Leute auch wirklich Mühe, weil die so zufrieden sind hier und da steht auch hier und da mal drin. Es wird auch nicht zu jeder Versicherung empfohlen, die dann abzuschließen, oder es wird einem nichts aufgeschwatzt, ne? Weil wenn wir nicht die Notwendigkeit erkennen nach so einer Risikoanalyse, dass da jetzt noch eine Versicherung notwendig ist, dann wird die auch nicht anberaten in der Form halt. Ne? Oder wenn der Kunde sagt, er hätte den Wunsch, darüber mal zu sprechen, gibt man dem die vollständige Informationsgrundlage und auf dessen Basis wird dann die Entscheidung getroffen. Ne? Und wenn es da mal heißt, macht eigentlich oder ergibt keinen Sinn in deiner Situation, dann ist das ja auch eine Info für den Kunden, die total wertvoll einfach ist. Das ist so das Bereich oder der Bereich fair.
Also in die Richtung so einerseits objektiv, andererseits auch proaktiv, schon auf Risiken aufmerksam zu machen, transparent zu machen. Aber am Ende entscheidet der Mandant. Ne? Und dann habt ihr aber beraten, nicht verkaufen, aber am Ende müsst ihr ja auch vermitteln, damit das Geschäftsmodell funktioniert. Warum habt ihr da den Fokus gelegt auf Beraten?
Ich glaube, aus einer guten Beratung erfolgt immer der Verkauf. Das heißt, wenn der Kunde einfach und fair, ich greife die ersten beiden Worte wieder auf, beraten wird, informiert wird, dann ist er in der Lage versetzt, für sich Entscheidungen zu treffen. Und das Treffen der Entscheidung ist ja letztlich der Verkaufsmoment. Ja, dass man natürlich klar dann guckt, dass es auch dazu hinführt, das ist klar, weil das sind wir auch Vertriebler, aber halt eben mit diesen Grundeinstellungen, dass das im Kundeninteresse passieren muss. Und der Kunde ist zum Glück in der Regel in der Lage, das zu sehen und zu differenzieren. Und dadurch entsteht dann auch der Verkauf, um das nicht zu knapp.
Ich sehe es genauso. Es wird ja nur immer sehr kritisiert bei den Maklern, ihr seid doch Vermittler, ihr seid doch nicht Berater. Ne? Ich denke auch, wenn ich eine gute Beratung mache, dann kauft der Kunde, dann muss ich es gar nicht verkaufen. Also da steckt ja bei vielen im Kopf immer drin, dass das gegen seinen Willen sei und was er nicht bräuchte, das ist ja gar nicht verkaufen. Aber in dem Sinne kauft der Kunde dann ja, wenn ich gut berate. Ja.
Ich sehe mich sogar selbst immer eher als Einkäufer für den Kunden. Ne? Das heißt also, ich zeige vielleicht noch Bedarf auf oder der Kunde bringt selber einen Bedarf an und dann ziehen wir quasi in den Markt und schaffen dem eine Lösung, stellen sie ihm einfach transparent dar. Und dann kauft der Kunde, also eigentlich sind wir aus meiner Sicht eher Einkäufer als Verkäufer sogar. Obwohl wir natürlich das Ziel des Verkaufs haben, wir keine Frage. Aber ich glaube, das ist für die Wahrnehmung gar nicht so falsch, wenn man das mal umgekehrt sieht.
Ja. Als ihr gegründet habt, habt ihr gesagt, wir machen alleine weiter wie bisher. Wir sind einfach in unserem Empfehlungsprozess oder generieren irgendwie Kunden. Oder habt ihr gesagt, wir definieren jetzt klare Zielgruppen, die wir gezielt ansprechen wollen? Also habt ihr für euch Zielgruppen definiert oder eine Zielgruppe? Oder wie läuft das bei euch mit dem Thema Neukundengewinnung?
Ja, also aus der Historie heraus haben wir halt einen relativ großen Kundenstamm aus Akademikern bestehen. Dann hatten wir uns noch in den letzten 2-3 Jahren überwiegend auf Beamte und Lehrkräfte spezialisiert. Und in dem Bereich sind wir auch noch weiter sehr, sehr stark tätig. Früher viel bei Facebook gewesen, nur die Referendare und Referendarinnen von heute sind nicht mehr bei Facebook. Na, die sind dann eher bei TikTok oder Instagram. Das war so ein Umschwung, den mussten wir dann einmal auch schaffen und vollziehen. Das ist ganz gut geklappt. Aber auch die Lehrkräfte sind ja am Ende Akademiker und Akademikerinnen. Na, das ist so unser Fokus dann darauf, auf jeden Fall an der Beratung. Ansonsten, ja, fällt dir noch was ein, Stefan?
Nee, also das hast du eigentlich gut zusammengefasst. Das sind letztlich diejenigen Menschen, die zumindest mal statistisch ein sehr gutes Einkommenspotenzial haben. Wenn man den Zugangsweg zu denen findet, auf welcher Art auch immer, dann ist das natürlich auch eine interessante Zielgruppe, keine Frage. Ne? Den haben wir auch.
Wie sind da eure Zugangswege? Also das ist jetzt Facebook früher oder heute dann TikTok oder Instagram genannt. Also ist das der Weg, wie ihr tatsächlich Neukunden gewinnt über die sozialen Medien? Oder habt ihr weitere Wege? Schaltet ihr dann da, wenn das die Wege sind, du nix, Stefan, schaltet ihr da Ads oder ist das einfach durch organische Content, den ihr macht, um da eine Beziehung aufzubauen? Wie macht ihr das?
Das ist am Ende beides, ne? Genau, es ist eine Mischung aus beidem halt. Also wir posten durchaus mal was, wir schalten aber auch Ads, wo sich also die Lehrkräfte jetzt beispielsweise dann für Seminare irgendwie eintragen können zur Bewerbung fürs Referendariat. Ne? Wir waren auch schon mal mit vielen Hochschulen in Kontakt, auch engeren Beziehungen dann für Kooperationen mit Master. Mhm. Und die wechseln regelmäßig die Vorstände. Der eine Vorstand findet sowas dann ganz gut, der andere dann wieder nicht so gut. Und dann ist das halt hier und da mal, und sonst ist aber auch wirklich viel, das aus dem Bestand herauskommt, ne? Weil die eine Lehrkraft kennt dann noch jemanden, der 2 Semester weiter hinten dran ist, aber hat jetzt gemerkt, oh, Gesundheitsfragen kann sich ein bisschen ziehen und sind total wichtig, irgendwie darum sollte man sich mal kümmern oder mit jemandem drüber sprechen. Genau, ne? Und eigentlich sind wir mittlerweile so groß, dass wir auch wirklich aus dem Bestand leben können, zum Glück. Mhm.
Seid ihr denn alle 5 Geschäftsführer auch weiterhin in der Beratung tätig?
Ja, also das ist auch immer noch der Fall. Wir geben hier und da auch Kontakte quasi in unser Team halt ab, weil der eine oder andere stößt an Kapazitätsgrenzen. Zum Beispiel bei Stefan ist es so, der berät halt all unsere Kunden im Bereich Baufinanzierung. Und dann waren wir jetzt im März auf der Baumesse zum Beispiel in Dortmund auch halt als Finanzierungsunternehmen, hatten dann da einen Stand und daraus ergeben sich dann viele Gespräche und dadurch wird Stefans Kalender dann mal geflutet. Das heißt also, wenn es bei ihm in dem Privatkundenbereich eng wird, übernimmt dann halt ein anderer, ne? Und das gleicht sich dann ganz gut aus.
Das heißt, ihr habt das nicht nach Personen, also Gruppen, jetzt könnte man sagen, Akademiker ist ein breites Feld und typischerweise ist ein Ingenieur anders strukturiert als jetzt ein Geisteswissenschaftler. Aber nicht nach solchen Bereichen aufgeteilt, sondern nach Produktthemen. Der eine macht die Finanzierung, Kapitalanlage, Versicherungen. Das heißt, dann durchläuft ein Mandant bei euch mehrere Berater so in seinem Gang durch, in seinem Fluss durchs Unternehmen sein?
Ja und nein, also es kommt darauf an. Also es gibt so sicherlich Bereiche, wo wir auf jeden Fall auf Spezialistentum setzen. Das ist dann halt Immobilien- und Baufinanzierung vor allen Dingen primär und Gewerbeabsicherung sicherlich auch. Und das ist unsere Hauptzielgruppe in der Vergangenheit gewesen, aber auch das ist ein Bereich, der eine eigene Expertise braucht. Ne? Dadurch sind eigentlich die Berater, ich sag mal im Durchschnitt, und damit meine ich uns Geschäftsführer gleichermaßen mit, eher generalistisch ausgebildet. Das heißt, wir können schon selber Geldanlagen alle beraten, wir können selber alle Versicherungen beraten, das ist gar keine Frage. Aber wie das bei diesen Themen, wie gerade meinem Spezialthema, dem Baufinanzierungsthema so ist, wird man da ja nur Beamter, wenn man das auch regelmäßig bewegt. Und wenn du jetzt einen Einzelkundenstamm eines einzelnen Beraters siehst, dann ist da jetzt auch nicht jeden Tag eine Baufinanzierung zu machen. Und dadurch wird derjenige, der es macht, nie so richtig Experte. Das ist wie so ein Fußballer, der irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat einen Ball kickt und sagt, ich bin Profi. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und dadurch haben wir halt gesagt, bestimmte Themengebiete, die müssen eher in einer Hand liegen. Und ich mache das jetzt schon seit über 10 Jahren als einen meiner Schwerpunkte, inzwischen auch für externe Leute. Das heißt also, wir haben sowohl Baufinanzierer, die über uns als Clearingstelle agieren, also wo ich dann eine bessere Einkaufsgemeinschaftskondition an die weitergebe und meine Expertise anbiete. Das macht mein Kalender natürlich auch nicht leerer, was wieder dem unterstützt, was Moritz gerade sagte, dass dann hier und da natürlich mal Privatberatung in die Richtung gehen. Ich mache das für uns in-house natürlich auch. Wir haben auch Versicherungsvertreter andere Makler, die gar nicht selber in dem Bereich aktiv sind, die auch über uns ihre Dinge regeln, in dem Segment der Baufinanzierung. Also da ist passiert bei mir viel Traffic und deswegen muss dann halt in beide Richtungen sozusagen eine Durchlässigkeit, was die Kunden angeht, irgendwie gegeben sein. Ne? Das funktioniert bei mir speziell in meiner Rolle gar nicht anders. Ne?
Das heißt, ihr habt auch Kooperationen für so Teilbereiche extern mit anderen Maklern,
wo die dann
eure Expertise zurückgreifen.
Genau, also gerade bei dem Thema, weil wir wissen ja sicherlich alle, dass nicht jeder Versicherungsmakler Baufinanzierung macht, genauso wie nicht jeder Investment macht. Ne? Gerade die Kollegen, die da eben ihre Spezialisierung vielleicht zu Recht auf den Versicherungsbereich ausschließlich gelegt haben, die sind natürlich dankbar, wenn die quasi jemanden haben, der genau umgekehrt eben eher das Baufinanzierungsthema als Hauptkompetenz vertritt. Ich bin nebenher bei der IHK auch Prüfer für das Thema inzwischen. Das heißt, ein bisschen Ahnung habe ich scheinbar. Dadurch liefern die uns dann quasi natürlich gegen einen fairen Split oder sowas entsprechend die Kontakte zu. Und das geht halt über die Leute hinaus. Also sind auch Leute, die wie gesagt selber Baufinanzierer sind, die einfach aber vielleicht noch nicht so tief drin sind, dann noch mal jemanden gern dahinter hätten, der dann quasi im Fall der Fälle als Fragepool und als Clearingstelle agiert. Das ist so die
also spannend, als Zukunftsfinanz seid ihr jetzt seit knapp 3 Jahren am Markt, habt aber jetzt schon dann Kooperationen mit anderen Maklern. Ja. Wie kam es dazu? Was habt ihr dazu aktiv was getan? Seid ihr stark im Netzwerk mit anderen Kollegen? Wie kam es dazu?
Ja, es ist eine Mischung, glaube ich. Also wir haben die Veranstaltung der einzelnen Versicherungsgesellschaften und der Maklerpools und so was, so FEMA-Veranstaltungen und andere. Mhm. Kann aber auch mal einfach eine Schulung sein, wo Moritz zum Krankenversicherungsthema ist oder sowas bei irgendeiner Gesellschaft. Mhm. Ne? Und dann kommt man ja in den Austausch. Das heißt, man muss einfach nur offen sein fürs Gespräch. Und wenn man fragt, was machst du eigentlich so? Und der andere fragt, was machst du denn selbst? Dann kann man das natürlich platzieren, ne? Das ist klar.
Ja, schön. Das ist schön zu sehen. Ich bin ja ein großer Freund von Kooperationen in Spezialgebieten. Nicht jeder hat ja den Luxus, dass er gleich mit 5 Geschäftsführern gründet, sondern viele sind alleine unterwegs und dann den ganzen Bauchladen alleine zu führen, wie du sagst, wenn ich was nicht täglich mache, dann bin ich da selten Experte und das ist weder für mich selber noch für den Kunden gut. Und dann muss man nicht alles in-house aufbauen, sondern man kann es eben auch mit Kooperationen machen. Dazu müsste man aber wissen, auf wen man sich verlassen kann und dazu halt rausgehen und mit den Kollegen sprechen. Und deshalb machen wir ja unsere Netzwerk-Events zum Beispiel oder unsere anderen Veranstaltungen auch, damit man sich kennenlernt und wirklich in der Tiefe auch kennenlernt als Mensch, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich dann bei solchen Kooperationen erstmal als Mensch vertrauen kann, bevor es dann aufs Fachliche geht, weil schlussendlich fällt das ja auch immer auf den anderen wieder zurück. Also wen empfehle ich? Ja. Und dann sollte das schon passen. Habt ihr da dann am Anfang das so gemacht, dass ihr zusammen bei den Mandanten wart, wenn ihr so eine Kooperation neu macht? Oder wie lief das bei euch ab?
Kooperationsgespräch. Also meistens gibt es ja einen Kollegen, der quasi den Kontakt hergestellt hat. Also nehmen wir mal zum Beispiel jetzt, hat der Moritz vorhin angesprochen, die Baumesse. Wir waren halt auf der Messe als Veranstalter. Natürlich nutzt man auch dort Netzwerkmöglichkeiten. Das sind dann jetzt in dem Fall nicht Versicherungsmakler oder andere aus unserer Branche als Kooperationspartner, aber ich nehme das mal als Vergleich, weil das ja durchaus eine ähnliche Situation ist. Da führt irgendjemand ein Gespräch, nett beim Mittagessen oder an irgendeinem Stand mit jemandem und tauscht sich aus, man findet sich gegenseitig nett. Dann ist es meistens so, dass diese Person, also unsere Kontaktperson aus unserem Hause, zusammen mit demjenigen, der den Fachbereich bei uns sozusagen belegt, dann mit diesem Kooperationspartner auch ins nächste Gespräch geht. Weil hat man sowohl diese menschliche Ebene, die ja vielleicht auf der Messe zueinander aufgebaut wurde oder in der Veranstaltung. Das ist dann eher die andere Person sozusagen. Wenn ich jetzt noch Baufinanzierung münze, nochmal meine Person als derjenige, der halt die fachliche Expertise hat, weil ich glaube, dass wenn es halt um eine Anbahnung und eine Kooperation geht, und das hast du gerade genau richtig gesagt, brauchst du beides. Das heißt, du hast einerseits diese Vertrauensebene, die ist halt da durch den Kollegen, der schon gesprochen hat, die stehen sich ja sympathisch zu sein, wenn sie sich gegenseitig einladen wollen. Und dann kommt dann halt die Kompetenzebene dabei durch dann jemanden, der das halt dann auch hart drauf hat, so richtig.
Ja. Wenn ihr übrigens als Hörer hier Lust habt, jetzt auch mal potenzielle Kooperationspartner kennenzulernen oder zu netzwerken mit Kollegen, dann einfach mal auf vertriebsansatz.de gehen. Da findet ihr mehr zu unseren Events dazu. Die geben da immer einen ganz wunderbaren Rahmen dafür. Aber zurück zu euch. Du hast vorhin schon erwähnt, Moritz, ihr führt ja auch noch ein Team. Es seid ja nicht nur ihr 5, sondern wenn ich an der Website richtig gezählt habe, ist es ein 6-köpfiges Team. Vielleicht ist das auch schon wieder gewachsen, weiß ich nicht. Aber trotzdem 6 Köpfe im Team, 5 Chefs. Das klingt erstmal spannend. Wie habt ihr das strukturiert, dass die Mitarbeiter wissen, wer ist denn jetzt der richtige Chef als Ansprechpartner, ne?
Ja, das ist ein Betreuungsschlüssel, den wünscht man sich in der Schule, ne? Oder im Kindergarten. Fast 1:1. Nee. Also wir sind so organisiert, dass wir jeden Mittwoch eine gemeinsame Runde zum Beispiel haben, wo jeder irgendwie auch seine Themen vorbringen kann, die er jetzt gerade irgendwie in guten Fällen hat, oder wir dann einfach auch inhaltlich immer mal wieder was schulen.
Das sind aber alle 11 dann.
Ja, genau, richtig. Okay. Wir haben so einen Seminarraum letztendlich dafür. In dem Mittwoch kommen aber auch hier und da mal irgendwie externe Gäste, die dann halt ihre Produktneuheiten vorstellen möchten und uns hoffentlich zum Mittagessen einladen. Nee. Genau, nee, und sonst ist das Weg, also die Berater, die da sind, die waren überwiegend auch schon vorher tätig. Ne? Das heißt also, die müssen wir jetzt nicht von der Pike auf irgendwie denen das beibringen, sondern die haben auch schon Know-how in den Bereichen. Und ja, wir sprechen einfach mal offen über Kundenfälle, die die halt haben. Ne? Die dürfen uns mit Anliegen konfrontieren. Wir sprechen mit denen, also wie gesagt, in unseren gemeinsamen Runden. Zusätzlich haben wir halt noch eine Assistenz, die Anna. Tolle Frau, die nimmt uns sehr, sehr viel Arbeit ab. Also das war auch nochmal Glück, dass wir die gefunden haben oder dass sie eigentlich wieder neu zurückgekommen ist. Sie ist zwischenzeitlich mal nach Augsburg, ist dann aber wieder nach Dortmund zurück. Und
manchmal merkt man erst, was man hat, wenn es mal weg ist. Ne?
So ist es, ja. Nee, genau, ja. Aber also wie gesagt, wir sind in regelmäßigen Austausch mit den Kollegen, die sitzen hier auch in dem Büro beispielsweise halt, ne, und
ja. Und woher weiß jetzt ein Mitarbeiter, wenn er ein Thema hat, vielleicht jetzt auch gar nicht fachlich für den Kunden, sondern weiß ich, um was es geht, Anstellungsvertrag, was immer, an wen er sich da wenden soll. Man hat ja 5 Entscheider, die eigentlich gleichberechtigt entscheiden dürfen.
Ja, also der Weg zu uns ist nicht weit. Ne? Also wir sitzen ja, wie gesagt, alle in einem Büro halt und die wissen so ein bisschen, wer in welchem Bereich quasi der Ansprechpartner ist.
Ja, und wenn also da gibt es auch eine fachliche Zuteilung für die einzelnen internen Bereiche.
Genau, ja.
Okay. Und habt ihr bei der Mitarbeiterauswahl für euch als Unternehmen Werte definiert, wo ihr sagt, das ist für uns unverrückbar, also dafür stehen wir. Und wenn wir darüber überlegen, einen neuen Mitarbeiter mit aufzunehmen, würdet ihr da eher dann fachlich drauf gucken oder guckt ihr eher auf die Persönlichkeitsstruktur. Wie geht ihr da vor, dass das passt vom Team?
Also in der Vergangenheit ist es ja so, dass die Mehrheit des Teams ja schon in der Struktur von mir damals war. Das heißt, da hatten wir gar keine Auswahlprozesse mehr zu tätigen, was die Kollegen angeht. Das heißt, wenn wir jetzt über neue Kollegen reden, da haben wir ja auch mit dem David zum Beispiel jemanden. Da ist es so, dass wir natürlich auch beides Wert legen. Also klar, zuallererst muss das Menschliche zueinander passen. Es muss ein Typ sein, der diesen Grundnukleus, Ehrlichkeit und sowas in sich trägt, also Kundennutzen voranstellen möchte. Fachlichkeit, naja, das ist immer so ein Thema. Also wir sind natürlich von unserer Struktur her nicht darauf ausgerichtet, primär ganz branchenfremde, aller Strukturvertrieb oder aller vielleicht einer Vertriebsorganisation komplett von Null Wissen aufzubauen. Das ist nicht unser Fokus. Das heißt, sie sollten halt schon irgendwo ein Grundwissen mitbringen, aber Vertiefung von Wissen, Spezialwissen vielleicht für unsere spezielleren Zielgruppen und so weiter, das transportieren wir ja permanent, sowohl über die Runden, die wir haben, aber natürlich auch, wenn so jemand neu zu uns kommt, dann kriegt er auch durch uns Geschäftsführer aufgeteilt sozusagen dann für jeden Teilbereich auch nochmal in gezielten Schulungen das Wissen transportiert. Insofern steht jetzt ein bestehendes Spezialwissen für unsere bestimmten Themen gar nicht im Vordergrund, sondern eher ein allgemeines Branchenwissen und vor allen Dingen Persönlichkeit, ja.
Ist das denn für euch jetzt für die nächsten Jahre auch Ziel, personell weiter zu wachsen, so wie ihr das aus der alten Firma kanntet quasi? Oder habt ihr andere Pläne? Wie sieht so der Plan für die nächsten 3 bis 5 Jahre für Zukunft Finanz aus?
Ja, also wir haben das jetzt nicht ganz fest als Ziel definiert, dass wir sagen, wir wollen nochmal 5, 6 Mitarbeiter anbauen und sind da jetzt auch nicht so aktiv auf der Suche. Das waren, also in der Vergangenheit war das mehr oder weniger halt irgendwie ein Zufall, der sich ergeben hat, wo man dann aber rausgefunden hat, das könnte passen. Wir sind relativ frisch hier ins Büro eingezogen, wollen nicht unbedingt wieder ausziehen, aber das wäre dann, würde bedeuten, wir mieten einfach sonst einen zweiten Standort an, wenn das jetzt doch passieren sollte, ne, dass wir da so stark wachsen. Also wir sind da schon offen für gute neue Leute, das auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht auf Teufel komm raus, wir müssen wachsen oder sowas.
Und gibt es aus der Gründungsphase, in der ihr ja, wenn ich jetzt Banker wäre, würde ich sagen, ihr seid ja noch drin, noch im dritten Jahr, Learnings, wo ihr sagt, wenn jetzt ein Makler mit einem Kollegen zusammen oder mehreren Kollegen zusammen gründen möchte oder auch jemand aus der Struktur sich selbstständig machen möchte, Erfahrungen, wo ihr sagt, da haben wir gemerkt, das würden wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Da gäbe es ein Learning, was ihr an andere Kollegen weitergeben könnt.
Ich finde das schwierig zu antworten, weil wir, glaube ich, ohne jetzt irgendwie komisch wirken zu wollen, ganz viel richtig gemacht haben. Das heißt, also mir fällt jetzt tatsächlich nicht so viel ein, vielleicht hat Moritz um Gedanken.
Also wir hatten relativ viel Vorbereitungszeit, das auf jeden Fall, und haben dann auch immer mal die Aufgaben wieder untereinander verteilt, wer sich jetzt um was kümmert. Also das eine Learning ist dann, wie gesagt, mach's im besten Fall nicht alleine, sondern mit ein paar mehreren. Und was ganz wichtig ist, einfach wie gesagt, die Kommunikation untereinander, ne? Dass man immer mal spricht, sich untereinander updatet, dass jeder halt irgendwie Bescheid weiß, wie ist jetzt hier der Stand, dass eine Sache nicht hinten runterfällt. Und es gibt aber auch, glaube ich, genug Unterstützung. Also je nachdem, in welcher Phase sich der aktuelle Berater, der jetzt gerade gründen will, befindet. Ja, da gibt es ja dann auch von verschiedenen Pools, glaube ich, irgendwie die Möglichkeiten, sich zu informieren, ne, den Austritt in die Freiheit zu bekommen.
Ja. Aber das heißt, ich nehme mit auf jeden Fall, ihr habt euch Zeit gelassen. Das war für euch ein wichtiger Punkt, dass es gut gelaufen ist. Ihr habt viel miteinander kommuniziert, viel Austausch. Den sollte man auf jeden Fall einplanen. Das braucht ja auch Kapazität und Zeit.
Ja, und nicht nur Austausch untereinander, sondern halt auch extern. Das heißt also mit Leuten, die das entweder schon hinter sich haben oder mit halt Organisationen, die eben wie diese FEMA oder andere Pools eben neutral agieren. Die haben ja ihre Leute dafür, die haben ja auch ihre Erfahrungen und das da zurückzugreifen einfach und nicht zu sagen, hey, ich weiß schon, wie das geht, sondern sich wirklich auch da Impulse zu holen. Gerade bei denen, wie gesagt, auch Kollegen in unserer Branche, gerne auch einzelnen Personen, die das einfach schon gemacht haben, weil genau die werden ihre Learnings haben. Und ich glaube, was ich vorhin sagte, dass wir da, glaube ich, recht viel richtig gemacht haben, ist eine Akkumulation von vielleicht vergangenen Fehlern anderer, die wir dann quasi gelernt haben von denen, um sie eben genau nicht zu machen. Das ist, glaube ich, das, was man daraus mitnehmen kann.
Ja, das finde ich ein schönes Learning. Wirklich, tausch dich am besten vorher schon mal mit anderen Kollegen aus, wenn du einen Plan hast. Es gibt sicher jemand, der hat das schon mal gemacht. Der hat schon seine Erfahrungen gemacht. Auch dafür, da kann ich jetzt nur verweisen, auch auf unsere Events. Da gibt es die Möglichkeit dazu auch. Und euch sage ich ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Zukunft Finanz. Ich wünsche euch beiden stellvertretend für alle 11 inklusive Team für die nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg, dass das alles so läuft, einfach, fair beraten. Und sage erstmal für heute vielen Dank. Vielen Dank auch für dich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was mitgenommen als Hörer heute. Und wenn du was mitgenommen hast, dann freue ich mich, wenn du uns was zurückgibst, zum Beispiel in Form einer Bewertung dieses Podcasts, wenn du in deiner Podcast-App einfach auf Bewertung gehst, auf die Sternchen klickst und vielleicht ein paar nette Worte hinterlässt, so wie der Moritz gesagt hat, dass das auch bei Zukunft Finanz läuft mit den paar Worten und nicht nur ein paar Sternchen. Freuen wir uns sehr und da sage ich schon mal ganz herzlich Dankeschön dafür und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Danke für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.